Auf der Suche nach Glück. Was macht Menschen glücklich? HR3-Thema der Woche in Bärbel Schäfer live.
Ja, ein besonders schönes Thema, wie ich finde, denn ich spreche heute in der ersten Stunde nur mit Fachleuten zum Thema Glück. Und mein erster Gesprächspartner ist jetzt Professor Dr. Karl-Heinz Ruckriegel. Er ist Ökonom und Glücksforscher, beschäftigt sich insbesondere mit der Makroökonomie und da dann nochmal ganz speziell mit Geldpolitik und Glücksforschung. Guten Morgen, Professor Ruckriegel.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Ja, ist in der Glücksforschung das Glück zu messen? Kann man Glück messen?
Ja, sagen wir mal so, man muss erstmal natürlich definieren, was ist Glück. Und die Glücksforschung spricht hier vom subjektiven Wohlbefinden, wobei wir hier zwei Teile haben. Einerseits das emotionale Wohlbefinden. Hierbei geht es um das Verhältnis zwischen positiven und negativen Emotionen während eines Tages. Und zum anderen geht es um das kognitive Wohlbefinden. Hierbei geht es um die Frage, wie bewerte ich mein Leben vor dem Hintergrund meiner Erwartungen. Es geht um die Frage der Zufriedenheit.
Also wenn man das so einordnen kann, man ganz wissenschaftlich sagen, wann ein Mensch glücklich ist. Aber warum möchte man denn glücklich sein?
Ja, also ich sage mal so, die Frage ist, was ist das Ziel im Leben? Und hier gibt es ja aus der Philosophie natürlich schon von Aristoteles kommend so die Aussage, dass Glück das letzte Ziel menschlichen Handelns ist. Das heißt, Sie müssen sich ja selbst befragen, was wollen Sie eigentlich? Wollen Sie jeden Tag sozusagen eher schlecht drauf sein oder gut drauf sein? Wollen Sie mit Ihrem Leben zufrieden sein oder wenig zufrieden sein? Wenn man zufriedener ist, glücklicher ist, dann zeigen natürlich auch die Untersuchungen, dass man letztlich dann auch gesünder ist, aktiver ist, sozial verträglicher ist, länger lebt und so weiter. Also ich denke schon, es spricht einiges dafür, so mehr Zufriedenheit, mehr Glück anzustreben.
Sind wir denn ein Land, in dem viele Menschen glücklich sind?
Ja, sagen wir so, wenn man jetzt mal diese Werte anschaut, die wir haben, so bei international vergleichenden Untersuchungen, dann liegt Deutschland auf der Skala von 0 bis 10, also 0 ist ganz und gar unzufrieden und 10 ist ganz und gar zufrieden, so bei 7, so als Durchschnittswert. Es gibt aber Länder wie Dänemark, die liegen schon durchaus über 8. Das heißt, bei uns ist hier noch mehr drin.
Kann man das denn lernen, umzudenken und glücklich zu sein?
Natürlich. Es ist interessant, die Glücksforschung ist ja interdisziplinär ausgerichtet. Das heißt, innerhalb der Glücksforschung haben wir ja verschiedene Disziplinen, so die Psychologie, die Soziologie, die Neurobiologie und insbesondere auch die Volkswirtschaftslehre. Und die Psychologie, also hier der Zweig der Psychologie, der sich mit der Frage beschäftigt, was kann man tun, um zufriedener, glücklicher zu sein mit seinem Leben, die sogenannte positive Psychologie, hat hier in den letzten 10, 15 Jahren natürlich schon viele Erkenntnisse erbracht. Das heißt, wir haben es in der Hand, hier letztlich unser Denken auch zu ändern, sodass wir richtig zufriedener, glücklicher werden, leichter.
Und eines Ihrer Schwerpunkte, mit denen Sie sich beschäftigen, ist die Glücksforschung und eben Geldpolitik. Und wie muss man denn mit Geld umgehen, damit uns Geld glücklich macht? Vorausgesetzt, ja, man hat ein bisschen.
Ja, die beiden Felder passen natürlich jetzt nicht ganz zusammen in dieser Fragestellung, weil die makroökonomische Geldpolitik ist natürlich die eine Sache. Da geht es darum, was passiert auf den Finanzmärkten, was kann die EZB machen und so weiter. Und die Glücksforschung, jetzt die Frage, im Zusammenhang mit der Glücksforschung, was kann man mit Geld machen, um zufriedener, glücklicher zu sein, ist natürlich ein bisschen ein anderes Feld. Aber wir wissen da einiges. Das heißt, wir wissen, dass beispielsweise wir uns ziemlich schnell an neue Konsumgüter gewöhnen. Das passiert ziemlich schnell. Stellen Sie sich mal vor, Sie kaufen ein neues Auto, dann haben Sie sich innerhalb von 2-3 Wochen an das neue Auto gewöhnt, das ist dann genauso wie vorher. Das heißt also, was wir hier wissen von der Psychologie her gesehen, ist, man sollte ein bisschen überlegter herangehen, auch an Konsumentscheidungen. Erstens gewöhnt man sich ziemlich schnell an Neues. Und wenn man hier Konsumentscheidungen vor dem Hintergrund dieser Glücksforschungserkenntnisse treffen will, dann sollte man hauptsächlich auch Wert drauf legen auf Erlebnisse, die sozusagen bei uns dann in unserem Gedächtnis bleiben und die man immer wieder reaktivieren kann.
Das hält länger an als Speicher dann. Also aber so, ist denn, vielleicht kann man das noch ganz kurz beantworten, ist denn Geld ein Mittel zum Glück?
Na, sagen wir so, wir brauchen natürlich ein gewisses Maß an Geld, um unsere Grundbedürfnisse befriedigen zu können. Das heißt, ohne Geld geht es nicht. Aber die Frage ist natürlich, wo hört das Ganze auf?
Kann es auch schaden letztendlich dem Glück?
Ja, zwei Sachen. Wenn Sie sich nur auf das Materielle konzentrieren, dann schadet es auf jeden Fall, weil das Materielle ist ja nur ein Teil. was zu unserer Zufriedenheit und unserem Glück beiträgt. Viel wichtiger als das Materielle sind Sachen wie soziale Beziehungen, gute Kontakte zu Freunden, Nachbarn etc., Gesundheit, psychisch, physisch, Engagement und befriedigende Erwerbs- oder Nichterwerbsarbeit, persönliche Freiheit und natürlich auch die Frage, wie man sich zum Leben stellt, ob man eher dankbar ist, eher optimistisch ist, ob man soziale Vergleiche vermeidet und so weiter. Das heißt, wenn man sich zu stark fokussiert auf das Materielle, verliert man sozusagen schon vieles, was zum Glück beitragen kann. Vielleicht noch einen Punkt in dem Zusammenhang. Ganz vereinfacht kann man sehr Folgendes sagen. Wir haben 24 Stunden Zeit während des Tages und die Frage ist die, wie verwenden wir die 24 Stunden, um ein Höchstmaß an Zufriedenheit, Glück zu erreichen. Und wenn man sich hier zu stark auf das Materielle fokussiert, heißt es natürlich, dass man viel, viel Zeit verliert, die man nicht hat, um sich mit anderen Sachen zu beschäftigen.
Und man kann sich letztendlich auch ein bisschen praktisch entscheiden, in welche Richtung man sich so ein bisschen öffnet. Ganz kurz zum Schluss, Professor Ruckriegel, Sie sind Glücksforscher. Was macht Sie denn glücklich?
Ja, also ich meine, ich bin auch ganz, die Erkenntnisse der Glücksforschung treffen natürlich auch auf mich zu. Entscheidend sind natürlich die Faktoren, die ich vorhin schon gesagt habe, die sozialen Beziehungen, dann die Gesundheit, dann persönliche Freiheit und natürlich Engagement in dem, was man tut.
Okay, gut. Dann wünsche ich Ihnen einen ganz wunderbaren und glücklichen Sonntag und bedanke mich für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Danke, tschüss.
Wiederhören.
Wir begeben uns heute im Laufe des Sonntagvormittags auf die Suche nach dem Glück und fragen uns, was macht Menschen glücklich, aber stellen natürlich auch die Frage, wo wohnt das Glück? Und Professor Manfred Spitzer ist ärztlicher Direktor der Psychiatrischen Universitätsklinik in Ulm. Das ist doch jetzt mein Mann der Stunde, der mir diese Frage vielleicht beantworten kann. Guten Morgen, Professor Spitzer.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Ja, wo wohnt das Glück?
Ja, schwierige Frage. Es wohnt an verschiedenen Stellen, sagen, wo wohnt es im Kopf? Es wohnt auf, ich will mal so sagen, die Stellen sind vielleicht auch gar nicht so wichtig. Wichtig ist, was die so machen und wie die miteinander arbeiten. Weil wenn man das weiß, ich glaube, da hat man tatsächlich was davon. Wenn ich Ihnen nur sage,
links, hinten, rechts,
da haben Sie nicht viel davon.
Verraten Sie es uns.
Ja, also ich glaube, die wichtigste Erkenntnis, die wir so haben in den letzten paar Jahren, ist, dass Glück und Lernen wirklich ganz nah beieinander liegen. Nämlich in dem Sinne, dass wir ja eigentlich dauernd lernen, Ja, dadurch, dass wir unser Gehirn benutzen, ändert sich das und das nennen wir Lernen. Aber manchmal lernen wir ja auch ganz richtig schnell. Da müssen wir nicht ewig wiederholen und Vokabeln pauken, sondern dann ist der junge Mann in der Disco und die junge Dame grinst ihn an und die muss nicht stundenlang grinsen, sondern ein kurzes Lächeln, der Augenblick genügt und schon hat sich bei dem jungen Mann was geändert. Und da sind Prozesse in unserem Kopf am Werke, die sozusagen sagen, Mensch, klasse, besser als gedacht, hätte ich nie gedacht. Und genau das sorgt dann dafür, dass unser Gehirn Lernprozesse in sozusagen in Overdrive bringt, also richtig ganz schnell bewirkt. Und gleichzeitig werden Glückshormone freigesetzt im Gehirn, die uns tatsächlich auch ein positives Gefühl geben. Und beides zusammen.
Belohnt sich ja. Das klingt ein bisschen nach Belohnung.
Früher hätte man gesagt, das ist Belohnung, aber es ist eigentlich was anderes. Weil unser Gehirn eigentlich der Zeit dauernd ein bisschen voraus ist und immer wissen will, was ist als nächstes da und auch dauernd Vorhersagen macht, dann kann man sagen, dass sozusagen unser Gehirn dauernd mögliche Belohnungen vorhersagt. Und wenn das, was wirklich passiert, nun besser ist als das, was vorhergesagt ist, das heißt also, dass unsere Belohnungsvorhersage nicht stimmt, sondern es besser passiert als gedacht, dann springt dieses System an. Und es ist auch ganz, wenn man sich überlegt, was dann passiert, dann wird eben schnell gelernt. Und zwar alles das, was unvorhergesehenerweise besser ist, als wir es gedacht haben. Und so lernen wir im Laufe unseres Lebens lauter tolle Sachen.
Und wäre denn diese Reaktion bei Ihnen genauso wie bei mir oder gibt es auch ein ganz unterschiedliches Glücksempfinden?
Naja, das letztlich die Reaktion selber, der Mechanismus ist bei allen Menschen gleich und der ist sogar bei vielen Tieren auch nicht viel anders. Ja? Aber die Vorerfahrungen sind natürlich bei jedem Menschen anders. Also der eine weiß halt schon das und der andere weiß halt schon das. Und deswegen erlebt der eine das gleiche Erlebnis so und der andere, also ganz spannend und der nächste findet es ganz langweilig. Weswegen ja auch die Gehirnforschung niemandem dann sagen kann, was er anstellen soll, um glücklich zu sein. Man kann nur sagen, also hören Sie zu, mit Lernen hat es echt ganz viel zu tun.
Und sagen Sie das mal allen Schülern, die morgen früh wieder in die Schule müssen. Ja, die sehen nicht sehr glücklich aus.
Das Argument kenne ich von Herrn Spitzer. Sie kommen ja aus der Uni und das ist der Elfenbeinturm.
Ja.
Sie haben keine Ahnung von der Realität. Von wegen Glück und Lernen, jeden Morgen sitzen da 30 Gegenbeispiele. Das kenne ich. Das ist trotzdem falsch. Also wenn wir Schule Ernst des Lebens nennen, dann liegen wir sozusagen aus Sicht der Gehirnforschung schlicht und ergreifend voll daneben. Und wenn Lernen keinen Spaß macht, dann liegen wir eben voll daneben und dann müssen wir überlegen, woran liegt denn das? Wieso konstruieren wir unsere Lernprozesse dauernd so, dass wir voll daneben liegen? Ja.
Ist es für das Überleben des Menschen auch wichtig, glücklich zu sein?
Das ist auch noch der Fall. Also erstens mal, wenn man immer wieder diese Momente hat, dann lernt man viel. Und wer viel weiß, der hat es besser, der kommt in der Welt besser klar. Und dann wissen wir natürlich auch noch, dass solche Glücksmomente und überhaupt glücklich sein, das baut Stress ab. Und das ist langfristig fürs lange Leben und auch fürs gesunde Leben einfach ganz gut.
Aber viele sagen noch, jetzt ziehen Sie sich gerade den Reißverschluss an. Irgendwas raschelt da so.
Ja, das ist das Telefon, das bin ich.
Ah, okay, gut. Viele sagen aber auch, Glück ist Zufall. Würden Sie dem widersprechen?
Nein, natürlich nicht. Aber am Zufall können Sie nichts ändern. Sie können was ändern daran, wie Sie sich selbst mit der Welt verhalten. Und das ist wirklich das, was man selber im Griff hat.
Gibt es zu viel an Glück?
Bitte?
Gibt es zu viel an Glück, eine Überdosis Glück?
Nein, nein, das, zu viel Glück können Sie gar nicht haben. Ich denke mir mal, wichtig ist, dass wir mit den Zufällen, die uns begegnen, richtig umgehen, dass wir daraus was lernen und dass wir offen mit der Welt sind, denn dann haben wir überhaupt nur die Chance, dass uns solche guten Zufälle passieren. Und das wiederum haben wir auch selbst im Griff.
Hm. Nun heißt es ja immer, jeder ist seines Glückes Schmied. Was kann man selbst noch tun für sein eigenes Glück? Sie haben ganz klar in den Vordergrund jetzt gestellt, zu lernen. Gibt es noch etwas?
Naja, ich glaube, es ist nicht einfach nur gesagt, okay, ich muss jetzt Vokabeln brauchen, damit ich glücklich werde, so viel läuft ja nicht. Sondern ich glaube, einfach die Einsicht, dass Lernprozesse mit Glück ganz nah verbandelt sind, in unseren Köpfen, die sagen uns ganz klar, wie wir immer wieder auch Glücksmomente haben können. Nämlich zum Beispiel, dass wir uns in eine Umgebung bringen, wo wir Chancen haben, was Neues zur Kenntnis zu nehmen, unsere Neugierde ausleben können. Denn Menschen sind eigentlich neugierig und sie sind es nur dann nicht, wenn man sich abtrainiert sozusagen vor irgendwelchen Computerbildschirmen oder vor anderen langweiligen Dingen. Da kann man sich abgewöhnen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man das nicht tut, dass man sich seine Offenheit und seine Neugierde bewahrt und dass man sie auch ausbaut. Und das kann jeder selber tun.
Professor Manfred Spitzer, es ist heute Sonntag, draußen ist es sehr kalt. Was glauben Sie, was wird Sie denn heute glücklich machen?
Was mich heute glücklich macht, ist zum Beispiel mit meiner Tochter und mit meinen Neffen und Nichten zusammen sein, weil die fragen einen Löcher in den Bauch und da hat man immer was Neues.
Okay, also viel Spaß dann beim Lernen und beim Beantworten all dieser Fragen. Dankeschön für das Gespräch.
Gerne.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, meinem nächsten Gesprächspartner, dem muss man eigentlich vorab schon mal dankbar sein, denn er hat ein Institut gegründet, das sich zur Aufgabe gemacht hat, Glück und Zufriedenheit in die Gesellschaft und für den Einzelnen das ein bisschen zu stärken, dieses Gefühl. Ich begrüße jetzt am Telefon den Pädagogen Ernst-Fritz Schubert. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schäfer.
Ja, wir sprechen über Glück heute und Sie sind der Mann, der im Besitz einer Glücksformel ist. Was bedeutet denn für Sie Glück?
Naja, also mit dem Glück ist so, dass es natürlich was mit Leben zu tun hat, dass es was mit Liebe zu tun hat, dass es was mit Lachen zu tun hat und vielleicht, und das freut mich so sehr als Pädagoge, auch mit Lernen. Lernen ist nämlich was ganz, ganz Schönes, was Menschen erleben dürfen. Und bei mir zeigt sich das Glück immer dann, wenn ich so schöne Erlebnisse habe und wenn ich sagen kann, das Leben ist sinnvoll. Das heißt also, ich habe irgendwo ein Ziel und eine Voraussetzung, die ich erfüllen kann und ich weiß, welche Stärken ich benutzen kann und ich weiß, welche Menschen mir dabei helfen dürfen.
Also nach einem Ziel, das heißt, man muss auch einen Grund haben, um sich auf den Weg zu machen, um das Glück zu suchen?
Naja, das ist ja meistens so, ne? Dass, wenn die Menschen sagen, sie suchen das Glück, dann suchen sie eigentlich nur den Grund und wenn der Grund da ist, dann sind sie glücklich. Manchmal werden sie dann verwöhnt von Fortuna, dann fällt es einfach vom Himmel, aber darauf zu warten, das kann sehr lange dauern. Aber man kann auch etwas dafür tun und diese guten Gründe zu finden, ist manchmal gar nicht so einfach, weil es werden viele gute Gründe vorgegaukelt, das sogenannte Scheinglück oder Ersatzglück, ne, das sich darin zeigt, ein schöneres Auto zu haben als der Nachbar oder vielleicht irgendwas anderes Tolles als Einkommen zu haben und diese Dinge, die uns dann vielleicht von dem eigentlichen Weg abbringen, der sagt, manchmal ist es nur eine Kleinigkeit, manchmal ist es nur das Lachen unseres Kindes und dann können wir uns schon freuen. Und darauf wieder zurückzukommen, das ist meine Aufgabe. Und das hat was mit Haltungen und Einstellungen zu tun, die wir in uns aufbauen können. Und das ist ein Prinzip, was wir in dem Institut für Persönlichkeitsentwicklung auch versuchen zu realisieren.
Aber wie Sie es gerade sagen, das Thema Glück ist sehr mannigfaltig und jeder Mensch von uns hat ja ganz eigene Vorstellungen davon, was Glück bedeutet. Wie vermitteln Sie das denn den Schülern dann im Schulfach Glück?
Naja, also wenn Sie das so bezeichnen wollen, wir zeigen einen Weg auf, den mit Randbedingungen und jeder kann sich dann seinen Weg aussuchen. Also der eine Weg liegt vielleicht darin, seinen Sport zu realisieren, der andere Weg vielleicht auch mit den Mitmenschen zurechtzukommen, vielleicht mit den Eltern wieder in Frieden zu schließen. Also Dinge, die in uns sind, die praktisch aktiviert werden müssen. Und dann kann ich sagen, so, und das ist für mich der richtige Weg. Und dann ist es ja manchmal so, dass wir etwas tun und wissen es gar nicht so richtig, warum. Vielleicht, weil es der Nachbar tut oder weil es die Eltern verlangen oder sonst etwas. Und hier sich wieder so zu besinnen auf das, was eigentlich unsere Motive sind, das ist, glaube ich, was ganz Wichtiges. Und ich denke also zum Beispiel...
Aber das ist doch eigentlich selbstverständlich, sage ich jetzt ein bisschen provokant. Warum muss das wieder gelehrt werden?
Naja, weil so viele Illusionen geweckt werden. Ich will Ihnen das nur an einem Beispiel sagen. Da gibt es einen Getränkehersteller, der vermittelt Ihnen die Illusion, wenn Sie das Getränk trinken, dann sind Sie in der Karibik, dann tanzen Sie, dann sind Sie lauter nette Freunde.
Das Leben ist eine Party. Ach, das stimmt gar nicht.
Wenn Sie es ausprobieren, was haben Sie am Ende nur einen dicken Kopf? Ne? Also das ist so etwas, was vielleicht ein bisschen schwierig geworden ist. So in dem Dschungel der vielen Verführungen, die uns offeriert werden, dann herauszufinden, was wirklich gut für uns ist. Und das heißt eigentlich so ein bisschen zum Kern zurückzukommen und zu sagen, was treibt mich eigentlich an, was will ich, in welche Richtung will ich. Und deswegen haben wir dieses Programm so entwickelt, das anfängt erstmal zu sagen, ehe überhaupt irgendwas losgeht, was kann ich denn gut, was sind vielleicht auch meine charakterlichen Stärken, ist es vielleicht so, dass ich gar nicht so mutig bin, aber gerne mutig sein würde und mich dann sozusagen auf den Weg machen könnte, mir diese Dinge anzueignen. Das ist etwas, was ganz wichtig ist.
Aber dieses auf den Weg machen kann ja eben auch heißen, das hat mit Anstrengung zu tun, ne? Also sich auf dem Weg zu machen, das Glück zu finden, heißt eben nicht, sich nur gemütlich zurückzulehnen und wirklich nur zu sagen, das Leben ist eine Party oder ist nur Shopping oder sowas, sondern es kann natürlich auch bedeuten Anstrengung.
Ja, also das Leben ist mehr als eine Einkaufsmeile, würde ich einfach mal so sagen, ne? Weil wir müssen uns auf den Weg machen. Das heißt aber nicht, dass wir uns immer anstrengen müssen, sondern wir haben auch Fähigkeiten in uns, einfach das Schöne zu genießen, das Kleine zu genießen. Ne? Also, aber das gibt sich meistens besser dann, wenn man sich vorher angestrengt hat. Das ist schon richtig, da haben Sie recht. Ne? Also Glück hat auch etwas damit zu tun, dass ich in irgendeine Aktivität komme, ob das jetzt gedanklich oder körperlich ist, das spielt jetzt keine Rolle. Und dann, und so sind ja die Menschen durch die Evolution auch ausgerüstet, kann ich dann sagen, toll, dass ich das geschafft habe, toll, dass ich sozusagen meinen Beitrag zum Menschsein auch geliefert habe und dann fühle ich mich wohl.
Nun haben Sie ja als Pädagoge eben auch das Schulfach Glück in die Schulen gebracht. Welche Erfahrungen machen Sie denn da? Sind Glücksschüler letztendlich dann bessere Schüler? Gehen die anders durchs Leben? Vielleicht können Sie das ganz kurz zum Schluss noch beschreiben.
Ja, also es geht nicht darum, dass die unbedingt jetzt sofort und gleich glücklicher sind. Ne? Also das ist kein Happiness in dem Sinne, dass wir alle dann lachen und uns freuen, dass es jetzt gerade so schön ist, sondern es kommt vielleicht darauf an, herauszufinden, dass es sich lohnt, irgendwo wirksam zu sein. Dass es sich lohnt, irgendwo über seine Motive nachzudenken. Dass es sich lohnt, über seine Stärken nachzudenken, dass es sich lohnt, vielleicht auch mal Träume zu visualisieren, ne? Also mal eine Fantasiereise zu machen und dann zu sagen, und wenn ich mich entscheide, dann ist es eine Entscheidung dafür, aber auch zugleich eine Entscheidung dagegen. Ich muss mir also klar werden über das, was ich wirklich machen will und warum ich das machen will. Und dann kommen natürlich Planungen, und das sind nicht nur Planungen in finanzieller Hinsicht, dass ich ein Budget brauche oder dass ich Zeit brauche, sondern dass es vielleicht auch Planungen sind in mir, mit welchen Gefühlen gehe ich das an. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und wenn ich dann das dann tatsächlich umsetze, dann brauche ich natürlich auch gute Voraussetzungen. Das ist klar. Ne? Wenn ich also in einer lärmenden Bude bin, in der keine Ordnung herrscht, dann habe ich natürlich auch wenig Chancen, da wirklich bei meinen Matheaufgaben in
Ruhe
zu
finden,
ne?
Und Klarheit letztendlich auch. Und all das zusammen ergibt dann eine sogenannte, wir nennen das so in Anführungsstrichen jetzt mal, eine Glücksformel, mit der man etwas geordneter, sich selbst besser kennen, dann durch Leben gehen kann als junger Mensch. Aber es ist ja nicht nur etwas für Schüler.
Ja, das ist nicht nur für Schüler, sondern wir machen das auch mittlerweile in Unternehmen und sogar bei Führungskräften, die einfach wieder so wissen wollen, wo geht's denn lang? Das ist ja immer so unsere Frage, ne? Also wenn von Orientierungslosigkeit die Rede ist, dann suchen die Menschen eigentlich einen Kompass. Das heißt also, wo führt sie das hin? Was macht es für einen Sinn? Welche Frage kann uns beschäftigen? Und das ist die Frage, wofür? Und das ist sozusagen das erwachte Bewusstsein in uns, das dann so sagt, ich muss doch einen Grund haben, warum ich hier auf dieser Welt bin. Und diesen Grund zu suchen und diesen Grund dann vielleicht auch teilweise zu finden. Ich würde ja nicht sagen, dass man da in die Vollkommenheit verfällt, aber so ein Stück in diese Richtung, sich zu verbessern, das ist in uns vorgegeben. Und wenn wir das erleben, ob das jetzt körperlich oder jetzt geistig ist oder ob das jetzt in der Beziehung ist, das ist völlig egal. Aber das ist das, was uns dann zufriedenstellt. Sagen, ja, das stimmt mit dem Partner, mit der Arbeit, die kein Job ist, sondern ein Beruf vielleicht wieder, mit dem, was ich an Möglichkeiten habe, in meiner Gemeinschaft von Freunden zu sein, die nicht unbedingt 4000 von Facebook sein müssen, sondern vielleicht nur an einer Hand abzählbar sind, aber die wirklich da
sind. Die livehaftig dann auch wirklich da sind. Ernst-Fritz Schubert, eine ganz spannende Arbeit, mit der Sie sich beschäftigen, an der einfach auch viele Schüler partizipieren. Ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen einen glücklichen Sonntag.
Ja, Ihnen auch.
Tschüss.
Das sind alle Voraussetzungen, da die Sonne scheint.
Ja, würde ich auch sagen.
Prima.
Und das Lächeln behalten wir jetzt mal im Gesicht. Tschüss. Wo leben die glücklichsten Menschen Deutschlands? Vielleicht ja in Schönberg im Schwarzwald. Das ist nämlich offiziell die erste Glücksgemeinde Deutschlands. Was es damit auf sich hat, das verrät mir jetzt der Kurdirektor und Tourismusmanager von Schönberg, Till Weigel. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie wird man Glücksgemeinde?
Ja,
das klingt Schönberg. Spannend.
Hallo?
Ja. Ich habe nur gesagt, das klingt spannend.
Also Schönberg ist ein heilklimatischer Kurort im Norden des Schwarzwaldes, gelegen zwischen Pforzheim und Calw. Und im Jahr 2010 kam man auf die Idee, Glücksgemeinde zu werden. Denn es galt, sich zu differenzieren. Denn Wald und Luft, das haben die anderen Gemeinden drumherum auch.
Aha, genau. Was Neues.
Genau, man wollte was Neues erfinden im Prinzip. Und es galt dabei im Prinzip den Wandel vom klassischen Kurort zu einer modernen Destination zu bewältigen. Und das wurde am Anfang noch ein bisschen als PR-Gag aufgefasst, denn als es dann hieß, Schönberg wird Glücksgemeinde, da wussten wir Schönberger teilweise selber noch nicht, was wir damit genau anfangen wollen.
Wie waren denn die ersten Reaktionen, als Sie gesagt haben, so, um den Titel bewerben wir uns?
Es war teilweise mit Lachen, aber dann auch wieder mit sehr positiven Reaktionen versehen. Und zum ersten Mal beweisen konnten wir dann, was in uns zum Thema Glücksgemeinde steckt, als wir im Jahr 2010 die erste Glückswoche veranstaltet hatten.
Was ist das, eine Glückswoche?
Nun, eine Glückswoche ist eine ganze Woche rund um das Thema Glück. Dort werden dann immer die führenden Glücksexperten Deutschlands eingeladen, die dann in Vorträgen und Workshops und Seminaren über das Glück referieren. Da sind zum Beispiel ein Ernst-Fritz Schubert dabei, immerhin der Erfinder des Schulfaches Glück, oder ja, ein Karl-Heinz Bruchriegel.
Mit denen hatten wir auch gerade in der Sendung. Also, da genau, haben wir doch gemeinsame Gäste. Und dieses Jahr gibt es mittlerweile schon die dritte Glückswoche.
Genau, die findet dann im Jahr 2012 jetzt zum dritten Mal statt, dann auch wieder im Juli.
Mhm. Sind denn die Menschen in Ihrem Ort Schönberg glücklicher als an anderen Orten in unserem Land?
Ob sie jetzt glücklicher sind als andere Menschen, das mag ich pauschal nicht zu sagen. Aber wir haben ja versucht, das Glück in Schönberg anhand des Beispiels unseres Glückspartners Bhutan zu messen. Und die Ergebnisse haben schon dargelegt, dass die Schönberger an sich sehr glücklich sind.
Also ist Glück messbar?
Glück ist auf jeden Fall messbar. Das hat ja Bhutan jetzt schon seit über 30 Jahren vorgelebt, wie das Ganze funktioniert. Stichwort Bruttonationalglück.
Können Sie ein bisschen beschreiben, wie die, denn es hat ja tatsächlich eine Zusammenarbeit gegeben. Sie sind nach Bhutan gereist und haben sich das dort angeschaut, wie das war und was Sie für Ergebnisse mitgebracht haben für Ihren Ort.
Ja, also die ersten Kontakte zu Bhutan, die wurden im Jahr 2010 geknüpft auf der ITB in Berlin. Damals wollten wir einfach nur jemanden aus Bhutan einladen, der zu uns nach Schönberg zur Glückswoche kommt, vielleicht ein Vertreter der Botschaft, der ein bisschen referieren kann. Dann wurde es doch eine ganze Kulturdelegation, die nach Schönberg entsandt worden ist, und daraus hat sich dann eine enge Freundschaft entwickelt. Sie haben es gerade selber gesagt, wir wurden dann auch eingeladen nach Bhutan. Ich war mit dabei, unter anderem wurden wir auch vom Premierminister Bhutans empfangen, und Ziel der Reise war es eigentlich, das Bruttonationalglück Bhutans in der Praxis zu erleben.
Was machen die denn anders?
Das bhutanische System ist ganz auf Nachhaltigkeit geprägt. Im Prinzip von Wirtschaft über Umweltschutz bis kulturellem Erhalt arbeitet da alles eng miteinander. Und das Zentrum der Regierungsentscheidungen dreht sich halt darum, was letzten Endes die Einwohner Bhutans glücklicher machen kann.
Und das hat der Gemeinderat in Schönberg jetzt eigentlich auch bei seinen Entscheidungen und auch bei langfristigen Entscheidungen übernommen. Also ist das so, dass eben nicht nur finanzpolitische Aspekte dann im Mittelpunkt stehen, sondern tatsächlich das Glück der Menschen, die in Schönberg leben?
Das soll das langfristige Ziel sein, ja. Wir sind natürlich jetzt erst am Anfang, wir haben jetzt erst die erste Umfrage hinter uns. Da ist es natürlich noch nicht direkt zu sagen, jetzt sind wir auf einem Level mit Bhutan. Da sind natürlich auch die kulturellen Voraussetzungen ganz andere. Aber ich denke, dass wir da auf einem richtigen Weg sind und wir werden das auf jeden Fall fortsetzen. Es findet insgesamt in der Welt ja ein Paradigmenwechsel statt. Man kriegt es ja mit im Zuge der ganzen globalen Krisen. Die Menschen sehen sich wieder nach alten Werten. Auch in unseren Nachbarländern geht es ja mittlerweile los. In Deutschland tagt die Enquete-Kommission, in Frankreich die Stiglitz-Senn-Kommission. Und da wird ja auch das Thema Bruttonationalglück immer wieder auf den Tisch gebracht.
Sind Sie denn gebürtiger Schönberger oder sind Sie erst in den Ort gezogen?
Ich bin dann für meinen Beruf nach Schönberg gezogen und komme aber gebürtig aus der Region.
Dann müssen Sie dort jetzt ja bleiben, weil das momentan ja noch der glücklichste Ort der Welt ist, unseres Landes ist.
Wir arbeiten auf jeden Fall.
Till Weigel, herzlichen Dank. Sie sind Marketing- und Tourismusmanager der Glücksgemeinde Schönberg. Herzlichen Dank.
Dankeschön.
Schönen Sonntag noch.
Ihnen auch. Wiederhören.
Mehr Themen,
mehr Gespräche,
mehr Menschen, die was zu sagen haben. Bärbel Schäfer live.
Bei 3 ist mehr drin.
HR3.